Deutschlandfunk, das war der Tag.
Erstens, die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zweitens, in der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter eben genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter, besser noch 2 Meter einzuhalten.
Keine generelle bundesweite Ausgangssperre, aber ein Kontaktverbot. Keine Gruppierungen mehr von mehr als 2 Personen. Das hat Kanzlerin Angela Merkel heute Nachmittag zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz beschlossen. Die Corona-Krise und der Umgang damit bestimmt auch diese Sendung. Mit einem Blick nach Bayern, wo man jetzt ja 47 Stunden Erfahrung hat mit einer noch schärferen Regelung, und nach Indien. Außerdem in dieser Sendung das Erdbeben in Kroatien, die selbstgesetzte Olympiafrist des IOC und wie immer die Presseschau. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Etwa 25.000 nachweislich Infizierte, über 80 Tote durch das Coronavirus. Das sind die aktuellen Zahlen für Deutschland. Wobei wir uns immer im Klaren sein müssen, tatsächlich ist wahrscheinlich ein Vielfaches angesteckt, ein Vielfaches dem Tode geweiht. Aber aufgrund der Inkubationszeit, aufgrund der mangelnden Testmöglichkeiten und aufgrund der Dauer, bis das Testergebnis dann vorliegt, hinkt die Statistik weit hinterher. Um noch Schlimmeres zu vermeiden, haben die Ministerpräsidenten zusammen mit der Kanzlerin heute weitere Maßnahmen vereinbart. Volker Fintermer.
9 Punkte umfassen die erweiterten Leitlinien, auf die sich die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer in einer Telefonkonferenz mit der Bundeskanzlerin verständigt haben. Und der wichtigste Punkt dürfte das Kontaktverbot sein, wonach im öffentlichen Raum bis auf Familien nicht mehr als 2 Personen zusammen auftreten dürfen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, lobte die bundeseinheitliche Linie.
Das Ziel, was immer mein Ziel war, dass Bund und Länder gemeinsam agieren, das ist heute erreicht worden.
Doch der Flickenteppich der Beschränkungen ist nach wie vor nicht zu übersehen, zumal Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach dem Treffen nur erklärte, der Beschluss sei in Ordnung. Damit würden nahezu alle Einschränkungen bestätigt, die in Bayern schon am vergangenen Freitag beschlossen wurden. Söders Alleingang hatte in Teilen für Unmut gesorgt. Und es war die Kanzlerin, die den Streit öffentlich klein hielt.
Ich meine, wir leben in einer echt schwierigen Situation. Wir beschränken viele Freiheiten, die für uns ganz selbstverständlich sind. Und dass da unterschiedliche Ideen auch eingebracht werden, das ist, finde ich, normal.
Die Krise sei dagegen nicht normal, betonte Merkel. Und auch nicht die Maßnahmen, mit denen man jetzt in großer Eile auf die Ausbreitung des Virus reagieren müsse. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur noch alleine oder mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person oder eben der Familie erlaubt. Größere Partys auf Plätzen, aber auch zu Hause soll es nicht mehr geben. Cafés, Restaurants und Kneipen müssen ab sofort schließen. Es dürfen zudem nur noch Speisen abgeholt oder nach Hause gebracht werden. Schließen müssten nun auch Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios.
Niemand von uns, die wir in der Demokratie politische Verantwortung tragen, hat sich gewünscht, je mit solchen Regelungen vor die Bürger treten zu müssen. Ich sage aber auch, dies sind nicht einfach irgendwelche Empfehlungen des Staates. Es sind Regeln, die in unserer aller Interesse einzuhalten sind.
Und wer sich nicht daran halte, müsse auch mit Sanktionen rechnen. Über konkrete Bußgelder oder Strafen sei in der Runde nicht gesprochen worden, betonte Merkel. Allerdings kündigte Armin Laschet für Nordrhein-Westfalen Geldstrafen von bis zu 25.000 Euro an. Die in der kommenden Woche anstehenden umfangreichen Reformen wird wer das Infektionsschutzgesetz mit landesweiten Durchgriffsrechten für den Bund seien immer noch in Arbeit, betonte die Kanzlerin.
Wir sind noch voll im Erarbeitungsprozess und deshalb kann ich zur Ausgestaltung dieser Gesetze heute nichts sagen.
Doch aus dem für morgen angesetzten Pressetermin mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz wird wohl nichts werden. Denn kurz nach dem öffentlichen Auftritt begab sich die Kanzlerin in häusliche Quarantäne. Als bekannt wurde, dass ein Arzt, der Angela Merkel am vergangenen Freitag behandelt hat, infiziert ist. Finanzminister Olaf Scholz ließ später im ZDF keine Zweifel am schnellen Handeln der Bundesregierung aufkommen.
sodass am Ende der Woche dann all das, was durch Gesetze unterstützt werden muss, auch beschlossen sein wird. Dazu gehört, dass wir den Kreditrahmen für den Bundeshaushalt um über 150 Milliarden Euro ausweiten werden. Dazu gehört, dass wir einen Stabilisierungsfonds für Unternehmen wieder etablieren. Dazu gehört, dass wir unsere staatliche Förderbank so stark machen, dass sie die Aufgaben, die wir ihr übertragen haben, auch erfüllen kann.
Bereits morgen will das Kabinett all diese Maßnahmen beschließen. Im Schnellverfahren soll der Bundestag am Mittwoch zustimmen und am kommenden Freitag dann der Bundesrat.
Volker Fintammer berichtete aus Berlin. Wir haben es gehört, Bayerns Landeschef Söder ist sowas wie der Hardliner unter den Corona-Bekämpfern. Er hat die Linie für ganz Deutschland vorgegeben, als er am Freitag vorausgeprescht war. Denn in Bayern heißt es seit Samstagmorgen nur im Ausnahmefall die Wohnung verlassen und wenn, dann nur allein, Familie mal ausgenommen. Michael Watzke in München. Halten sich die Bayern an die Ausgangssperre?
Es gibt die offiziellen Statistiken und es gibt das, was man so beim Rundgang durch die Stadt selber sieht. Die offiziellen Statistiken sagen, es sind heute 25.000 Kontrollen durch die Polizei und die Behörden in Bayern gemacht worden und 500 Verstöße festgestellt worden und auch eine Handvoll Anzeigen erfolgt. Es gab Verstöße wie eine Party in Mitterteich, die aufgelöst wurde. Es gab Verstöße wie einen Friseurladen, der noch geöffnet hatte, obwohl er das nicht durfte, oder eine Shisha-Bar in München, wo es eine Feier gab hinter abgedunkelten Fenstern. Aber insgesamt, sagt die Polizei, bayernweit halten sich die Menschen sehr gut dran. Ich persönlich hatte den Eindruck in München heute ebenso. Es waren viele Menschen bei sehr gutem Wetter zwar auf der Straße, zumindest am Nachmittag, aber sie haben alle Abstand gehalten. Und für mich persönlich haben zwei Geräusche diesen Tag geprägt. Das eine waren die regelmäßig vorbeifahrenden Lautsprecherwagen, die gewarnt haben, man solle möglichst in der Wohnung bleiben. Und das andere war so gegen 18 Uhr plötzlich ein E-Gitarrenspieler in meiner Straße, der laut hörbar gespielt hat, und zwar die Ode an die Freude von Beethoven. Und danach gab es von vielen Menschen in der Straße Applaus. Das waren so die zwei Geräusche, die für mich am heutigen Tag im Gedächtnis geblieben sind.
Wie wird das denn in der Bevölkerung diskutiert, dass die Regeln in Bayern sogar noch eine Nummer strenger sind als das, was heute auf der Videoschalter beschlossen wurde?
Also ich habe im Bekanntenkreis nur positive Rückmeldungen dafür gehört und Verständnis. Und ich habe auf offizieller Ebene bis jetzt keinen Widerspruch gesehen von Fraktionen im Bayerischen Landtag beispielsweise. Dort gab es bis jetzt keine Kritik. Bayern hat ja auch so ein bisschen den Ruf zu verteidigen, ein wenig härter zu sein und nun auch eben härter gegen die eigene Bevölkerung, wenn es um die Umsetzung und um die Aufstellung von Regeln geht. Und die Regel, dass man also mit Familie sozusagen draußen auch sein darf, aber nicht mit mehreren Personen, wenn es um Freunde geht, was also jetzt auf Bundesebene etwas anders und ein wenig laxer ist, dann hat das in Bayern auch eine gewisse Tradition und an der wollen Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und vor allem Bayerns Ministerpräsident Söder festhalten.
In den sozialen Medien, da lese ich immer wieder Bewunderung und Anerkennung für Markus Söder, für seine rigorose Politik, auch dafür, dass er wohl seinem Kollegen Armin Laschet da heute die Stirn geboten hat. Geht Söder um den Schutz seiner bayerischen Landsleute oder steckt da mehr dahinter? Soll das auch heißen, seht her, ich kann auch Kanzler?
Naja, es ist nicht ganz zu trennen, glaube ich. Also Markus Söder hat immer auch im Hintergrund, was das für ihn persönlich und für seine politische Karriere bedeutet. Aber ich will da nicht zynisch sein. Ich glaube, dass er hier tatsächlich im Hinterkopf hat, Bayerns Nähe zu Italien, Bayerns Nähe zum Süden, Bayerns hohe Zahl. Bayern hat nun mal sehr viele Corona-Infizierten und auch sehr viele Todesfälle und die Steigerungsraten sind sehr hoch. Also da ist das Ziel, Bayern eben von der Spitze wegzubringen und vielleicht, wenn es irgendwie geht aus Söders Sicht, auch das erste Bundesland in Deutschland zu sein, dass die Kurve knicken kann, dass also es schafft, die infizierten Zahlen weniger stark steigen oder irgendwann sogar zurückgehen zu lassen. Und wenn das Markus Söder dann auch persönlich hilft, bei welchem Karriereziel auch immer, dann wird er dafür sicherlich nicht undankbar sein.
Vielen Dank, Michael Watzke, live aus München. Ja, wenn die Abstimmung innerhalb eines Staates schon so schwierig ist, wie schwierig muss sie dann in einem Staatenbund sein? Dabei ist Corona doch längst ein Problem, das keine Grenzen kennt, das die ganze Welt betrifft. Immerhin hat die Europäische Union reagiert, ganz schnell und fast unbürokratisch. Morgen wird wohl die Aussetzung des Euro-Stabilitätspaktes von den EU-Finanzministern abgenickt, um den Mitgliedstaaten in der Not mehr wirtschaftlichen Spielraum zu verschaffen. Aber ansonsten gibt's doch noch Redebedarf, sagt auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Beitrag von Holger Beckmann.
Während in den 27 europäischen Mitgliedstaaten viele Milliarden Euro schwere Hilfspakete für Unternehmen und für den Gesundheitssektor geschnürt werden, während die Ausbreitung des Covid-19-Erregers ungebremst voranschreitet und Frankreich Großbritannien mit der Schließung seiner Grenze droht, verlangt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine stärkere europäische Abstimmung der einzelnen Entscheidungen. Vor allem die wieder eingeführten Grenzkontrollen in den vergangenen Wochen und Tagen hätten den Binnenmarkt in ernsthafte Gefahr gebracht. Hier habe die Kommission mit Nachdruck auf die Mitgliedsländer einwirken müssen, sagte von der Leyen dem ARD-Studio Brüssel.
Nachvollziehbar Infektionsschutz der Bevölkerung, aber es hat damit auch massiv dem Binnenmarkt geschadet, weil die Güter nicht mehr fließen konnten. Hier haben wir sehr intensiv in den letzten Tagen gearbeitet. Jetzt lösen sich die Staus auf. Die Menschen, die gestrandet sind, können wieder nach Hause.
Staus von teilweise über 30 Kilometer Länge hatten beispielsweise den Verkehr an der deutsch-polnischen Grenze quasi zum Erliegen gebracht. Auch an vielen anderen Grenzen gab es massive Engpässe bei der Abfertigung. Ursula von der Leyen äußerte Verständnis für die Mitgliedstaaten, die zum Schutz ihrer Bevölkerung alles unternehmen müssten, was die weitere Verbreitung des Virus zumindest bremsen könnte.
Es ist ein unheimlicher Gegner, den man nicht sieht, nicht schmeckt. Der hat keine Farbe, den hört man nicht. Das hat es so schwer gemacht.
In dem Zusammenhang sei die Zuständigkeit für Gesundheitspolitik und die Polizei bei den Nationalstaaten gut aufgehoben. Dennoch müsse man auf europäischer Ebene daraus lernen und sich besser abstimmen. Das sei die Aufgabe der EU-Kommission.
Das muss wirklich miteinander dann auch koordiniert angegangen werden, damit wir jetzt nicht überreagieren in Momenten, wo wir noch mitten in der täglichen Krisenbewältigung sind.
Von der Leyen bezeichnete es als richtig und notwendig, den europäischen Schuldenstabilitätspakt angesichts der Krise zunächst außer Kraft zu setzen. Den praktisch zum Stillstand gekommenen Unternehmen müssten die Staaten jetzt eine Brücke bauen, bis die Nachfrage nach der Krise wieder anziehe.
Denn nur dann geht es uns hinterher auch wieder gut im Ausgang der Krise. Nur dann sind wir auch stark.
Schließlich habe Europa gesunde Unternehmen, die jetzt Liquidität und Übergangskredite bräuchten, um diese Krise zu überleben.
Nach Einwohnern ist Indien mehr als doppelt so groß wie die gesamte Europäische Union. Über 1,3 Milliarden Menschen leben dort. Nicht auszudenken, wenn hier die Pandemie mit voller Wucht zuschlägt. Noch sind die Opferzahlen niedrig. Und doch hat Premierminister Modi die Bevölkerung zu einer 14-stündigen häuslichen Quarantäne aufgefordert, um die Ansteckungskette des Coronavirus zu unterbrechen. Aus Delhi, Silke Dittrich.
Auf sämtlichen Balkonen und an geöffneten Fenstern im gesamten Land haben heute Inderinnen und Inder geklatscht, um sich Mut zu machen. Um 17 Uhr indischer Zeit, das hatte Premierminister Modi vorgeschlagen und vermutlich Millionen Menschen haben mitgemacht. Zuvor und auch danach war es sehr still im Land. In ganz Indien, das Land ist größer als Europa und hier leben mehr als 1,3 Milliarden Menschen, galt eine komplette Ausgangssperre. Auf Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken, auf Internetseiten und den indischen Fernsehkanälen sind menschenleere Straßen zu sehen, keine fahrenden Autos, alle Geschäfte und Märkte geschlossen. Die Polizei fordert mit Lautsprecheransagen die Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben, von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend. Ein Test sollte das sein, sagt die indische Regierung, um Einigkeit in der Isolation zu erreichen. Viele Menschen aus seiner Stadt hätten sich auch daran gehalten, sagt der Verkehrspolizist Bishe aus Pune. An normalen Tagen ist es hier total überfüllt. Aber scheinbar haben alle verstanden, dass es nun wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern. Wenn jemand rauskommt, sagen wir, er solle bitte wieder nach Hause gehen und auf sich aufpassen. Heute wurde zudem angekündigt, dass fast alle Züge im Land ausfallen, die Personen transportieren. Dies soll zunächst bis Ende März gelten. Rund 25 Millionen Menschen fahren in Indien täglich mit dem Zug. Ab Montag dürfen weder internationale noch nationale Flüge in Indien landen. Dies soll zunächst eine Woche lang dauern. Die deutsche Botschaft in Neu-Delhi arbeite allerdings mit Hochdruck daran, deutsche Reisende aus dem Land zu holen, sagt Botschafter Walter Lindner.
Wir arbeiten daran, dass schon während der Woche ein Flieger hierher kommt. Wir wissen ja, in welcher Situation die Leute sind. Wir wollen das auch so schnell wie möglich hinter uns bringen. Aber der Zugbedarf ist eine Bewältigung dieser Logistik. Sie brauchen ja auch Genehmigungen von indischer Seite, dass wir hier einfliegen dürfen und die Quarantänebestimmungen und so weiter. Sobald wir das wissen, startet der Flug.
Deutsche in Indien, die nach Hause wollen, sollen sich dafür in eine Liste eintragen unter rückholprogramm.de. Die Logistik könnte nun allerdings noch schwieriger werden. Verschiedene Bundesstaaten und auch die Hauptstadt Neu-Delhi verhängen ab heute eine Ausgangssperre bis zunächst einmal Ende März. Mehr als 300 Menschen sind in Indien laut offiziellen Zahlen an dem Virus erkrankt. 4 Menschen sollen bereits daran gestorben sein.
Silke Dietrich über die Quarantäne in Indien. Und als hätten die Menschen rund um den Globus nicht schon genügend Sorgen an diesen Tagen, hat heute am frühen Morgen ein Erdbeben die kroatische Hauptstadt Zagreb erschüttert. Andrea Beer.
Die heftigsten Beben seit 140 Jahren hatten je nach Quelle eine Stärke zwischen 5 und 5,5. Und sie treffen Kroatien in einer hochsensiblen Situation. Aufgrund des Coronavirus wurde auch hier das öffentliche Leben eingeschränkt und es herrschen Ausgangsbeschränkungen. Doch wegen der Erdbeben rannten viele Menschen erschrocken auf die Straße. Auch diese Frau ist erschüttert. Es war schrecklich. Ich habe gerade Kaffee getrunken und den Rosenkranz gebetet, als Trümmer auf mich herunterfielen und die Wände geborsten sind. Meine Wohnung ist ein Desaster. 17 Menschen wurden verletzt. Das berichten kroatische Medien mit Bezug auf das Innenministerium. Nur ein 15-jähriges Mädchen liegt im Krankenhaus. Es wurde schwer verletzt aus den Trümmern seines Hauses geborgen und schwebt in Lebensgefahr. Rund 1000 Menschen können vorerst nicht in ihre Häuser zurück. Regierungschef Andrej Plenković sagte dazu: Wir haben gerade 2 Krisensituationen, die im Widerspruch zueinander stehen. Die Botschaft hieß, bleiben Sie zu Hause. Doch im Moment haben wir kleinere Nachbeben, die sich seit dem ersten, dem stärksten Beben heute Morgen ereignet haben. Wir rufen jetzt alle Bürger dazu auf, vorsichtig zu sein. Wir empfehlen, dass sich die Mehrzahl unserer Mitbürger in Zagreb fürs Erste vor ihren Wohnhäusern aufhält, obwohl das Wetter gerade etwas kalt ist. Mehr als 60 Gebäude seien beschädigt worden, vor allem alte Häuser in der Zagreber Innenstadt. Auch die Geburtsklinik Petrova musste evakuiert werden und verzweifelte Mütter hielten auf der Straße ihre Neugeborenen auf dem Arm. Wer vorerst nicht in sein Haus oder seine Wohnung zurück kann, kommt in einem Studentenwohnheim unter, das geräumt werden soll. Maja Girba-Bujevic leitet die kroatische Anstalt für Notfallmedizin und gab Betroffenen nun folgenden Rat. Ziehen Sie sich warm an. Ziehen Sie Mützen an, Handschuhe, dicke Winterjacken, warme Hosen. Tragen Sie Schals über dem Mund, damit Sie sich bei dieser kalten Luft nicht auch noch erkälten. Denn sonst bekommen wir noch ein größeres Problem als ohnehin schon. Die Menschen haben es schwer und wir verstehen das. Alle haben das Bedürfnis, in einer schwierigen Situation zusammenzukommen. Aber bitte halten Sie sich an die Maßnahmen, die wir vorgeschrieben haben. Nördlich der kroatischen Hauptstadt waren die Erdbeben auch in angrenzenden Ländern zu spüren. In Ungarn, in Österreich und in Slowenien. Dort steht das kroatisch-slowenische Atomkraftwerk Krško. Laut Betreiber gab es keine Störungen dort. In Österreich wiederholten Politiker allerdings erneut ihre Kritik an dem Atomkraftwerk. Unter anderem die steirische Umweltministerin und der Kärntner Landeshauptmann Kaiser kritisierten, dass Slowenien am Weiterbetrieb festhalte.
Die einzigen, die sich anscheinend vom Coronavirus nicht beirren lassen, sind die Olympier. An der Ausrichtung der Sommerspiele in Tokio ab 24. Juli ließ das IOC bisher keinen Zweifel. Aber von allen Seiten gibt es dafür Kritik. Gestern erst hatte der deutsche Fechter und Athletensprecher Max Hartung angekündigt, den Spielen, so sie denn stattfinden, von sich aus fernzubleiben. Nun hat das Internationale Olympische Komitee reagiert. Markus Tepper.
Wochenlang wollte dem deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach weder das Wort Verlegung noch das Wort Absage überhaupt über die Lippen kommen.
Wir arbeiten mit vollem Engagement auf den Erfolg dieser Olympischen Spiele mit der Eröffnungsfeier am 24. Juli 2020 hin.
Stattdessen verwies das Internationale Olympische Komitee immer wieder auf seine eigene Taskforce zum Coronavirus und seinen stetigen Austausch mit der Weltgesundheitsorganisation. Vielleicht waren es ja jetzt mahnende Worte der WHO oder die Einschätzung von Virologen wie Alexander Kekulé, die das IOC nachdenklich gemacht haben.
Es gibt quasi für Viren kein tolleres Fest als so eine Veranstaltung, wo Menschen aus der ganzen Welt auch noch voll klimatisiert in Flugzeugen einreisen.
Am Sonntagabend vollzog das IOC eine zumindest behutsame Kehrtwende. Innerhalb von 4 Wochen will man jetzt entscheiden, ob und wenn ja, wohin die Olympischen Sommerspiele von Tokio wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Eine selbstgesetzte Frist. Eher geht es wohl nicht. IOC-Präsident Thomas Bach hatte bereits am Freitagabend in einem Radio-Interview gesagt,
dass es für eine Entscheidung zu früh ist. Und dass man hier die weitere Entwicklung abwarten muss.
Diese Entwicklung hat das IOC nun wohl eingeholt. Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten nehme zum Teil dramatisch zu. Gesundheit und Sicherheit der 11.000 Athleten aus 206 Ländern gingen vor, so das IOC in seiner Pressemitteilung. Aber, so der Präsident bereits am Freitag,
Olympische Spiele können Sie nicht verschieben wie ein Fußballspiel am nächsten Samstag. Das ist ein sehr komplexes Unternehmen.
Eine komplette Absage der Sommerspiele schließt das IOC übrigens aus. Innerhalb von 4 Wochen will man jetzt Szenarien für eine Verschiebung der Spiele von Tokio entwickeln. Mögliche Ausweichtermine wären der Herbst dieses Jahres bzw. die Sommer 2021 oder 2022. Zuvor hatten sich bereits Athleten und Verbände aus der ganzen Welt für eine Terminverlegung ausgesprochen.
Ein Beitrag von Markus Tepper, und im Studio ist jetzt bei mir Martin Schaller mit der Presseschau, die heute Marco Langer zusammengestellt hat. Natürlich geht es um das Kontaktverbot wegen des Coronavirus.
Wenn der Druck nur groß genug ist, funktioniert der deutsche Föderalismus noch. Bisweilen bringt er dann sogar vergleichsweise kluge Entscheidungen hervor, schreibt der Kölner Stadtanzeiger zum nun für ganz Deutschland geltenden Kontaktverbot zum Schutz vor dem Coronavirus. Doch vor allem das Vorgehen des bayerischen Ministerpräsidenten sorgt noch für Debatten. So überzeugend Söders Krisenmanagement in den vergangenen Tagen wirkte, so wenig ergibt es allerdings auch Sinn, dass er die Kollegen aus anderen Ländern als zu unentschlossen erscheinen lässt. Die ständige Betonung, überall Erster gewesen zu sein, schürt eine Konkurrenz, die es gar nicht geben müsste, findet die Süddeutsche Zeitung. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen erläutert die heutige Entscheidung. Vermieden wurde der irreführende Begriff Ausgangssperre, da schließlich das Verlassen der Wohnung nicht das Problem darstellt, sondern der Kontakt mit anderen Personen. Die Kontaktsperre für mehr als 2 Personen ist vernünftig, da sie notwendige Gänge zu Ärzten, zum Einkauf oder zur Arbeit weiterhin zulässt. Es ist ein Lernprozess, in dem sich der Föderalismus gerade befindet. Auch die neue Osnabrücker Zeitung ist zufrieden, dass es keine generelle Ausgangssperre gibt, allerdings aus einem anderen Grund. In manchen Regionen Deutschlands sind Grundrechte bereits in einem Maß beschnitten, wie es sich kaum jemand im Traum vorstellen konnte. So wird die Pandemie zum Lackmustest für die Demokratie, sie darf aber nicht als Alibi dienen für auf unbestimmte Dauer ausgeweitete Zugriffsrechte des Gemeinwesens auf den Einzelnen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz gibt ebenfalls zu bedenken, früher oder später wird die Frage aufkommen, wann denn bitte schön all diese Freiheitseinschränkungen aufgehoben werden sollen und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Daran, wie vernünftig man diesen Diskurs führt, wird sich dann womöglich tatsächlich die Zukunft der Demokratie in diesem Land entscheiden. Der Nordbayerische Kurier lenkt die Aufmerksamkeit auf das Handeln der Europäischen Union. Jedes System beweist seine Tauglichkeit in der Krise. Was die EU im Umgang mit dem Coronavirus zeigt, grenzt an Totalversagen. Da tut es wirklich gut, wenn wenigstens Baden-Württemberg dem Nachbarn Frankreich zur Seite springt und einige Patienten übernimmt. Die Nürnberger Nachrichten fürchten, die Corona-Krise wird die soziale Spaltung verschärfen. Sie trifft primär die Schwachen der Gesellschaft. Rund 7 Millionen sind auf soziale Mindestsicherung angewiesen. Die meisten von ihnen beziehen Hartz IV. Darunter fallen aber auch Asylbewerber und Menschen, die im Alter finanziell nicht allein über die Runden kommen. Anschließend noch ein Blick in die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder, die zur Auflösung des rechtsextremistischen Flügels innerhalb der AfD schreibt: Gilt jetzt untereinander ein Kontaktverbot? Davon wird man nicht ausgehen können. Alexander Gauland, der alte Mann der AfD, lässt sich gar mit den Worten vernehmen, er wisse nun auch nicht, was das praktisch bedeuten solle. Dafür erklärt Björn Höcke, die Galionsfigur der laut Verfassungsschutz erwiesen Rechtsextremen in der AfD, beinahe mit Leichtigkeit, der Flügel habe sich ohnehin überlebt. Warum? Weil er sein Ziel, der Partei den Stempel aufzudrücken, bereits erreicht hat.
Vielen Dank, Martin Schaller, für diese Presseschau. Morgen früh in den Informationen am Morgen begrüßt Sie dann Jörg Münchenberg. Der ist für 7:15 mit Manuela Schwesig zum Gespräch verabredet, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um Föderalismus zu Zeiten der Pandemie. Ich bin Tobias Ullmeier, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.